Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Vortrag mit dem Titel Das Erbe der Reformation und der moderne Mensch. Und als Untertitel habe ich gewählt die Frage, wie gewonnen, so zerronnen. Man könnte auch, aber das ist schon der Titel eines Büchleins, bei CLV kürzlich erschienen, wählen, außer Thesen nichts gewesen. Fragezeichen. Ja, diese Fragen werden uns heute Abend beschäftigen, anlässlich dieses 500-Jahr-Jubiläums der Reformation. Ein halbes Jahrtausend ist es her. Der Schlüsseltag war der 31. Oktober 1517. An diesem Tag veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen. Und das hat diese ganze Erweckung mit weltweiter Bedeutung ausgelöst. Nun, wir sehen, es gab viele Reformatoren vor 500 Jahren, aber Martin Luther war wirklich der Mann, der alles ausgelöst hatte. Und darum möchte ich in einem ersten kurzen Teil eine Biografie vortragen von Martin Luther, 1483 bis 1546. Er wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren, das ist in Sachsen-Anhalt, also heute würden wir sagen ehemalige DDR. Ja, aber das kann man natürlich in der Zeit von Luther nicht sagen, ehemalige DDR. Also im Osten Deutschlands. Und er war der Sohn eines Bergmanns, genoss seine strenge Erziehung. Seine Mutter hatte viele Kinder aufzuziehen und sie hat Martin eben eine strenge Erziehung weitergegeben. Sein Vater wollte, dass Luther, also ich meine Martin Luther, Jurist werden würde. Und hat alles so eingefädelt, dass diese Laufbahn in Wirklichkeit werden könnte. Aber dann, Martin war 22 Jahre alt, geriet er, eben 1505, in ein heftiges Gewitter. Und das war so schlimm, der Blitz schlug in unmittelbarer Nähe ein. Durch den Luftdruck wurde er auf den Boden gerissen. Er dachte, ich komme nicht mehr lebend aus diesem Ereignis heraus und tat ein Gelübde. Ich werde Mönch. Das führte dazu, dass er in der Folge in den Orden der Augustiner-Eremiten, ein Mittelorden, zu Erfurt, auch wieder ehemalige DDR, eintrat. Und darüber war sein Vater sehr zornig. Nun, 1507 wurde er geweiht zum katholischen Priester. Er fiel den Augustiner Eremiten auf als ein sehr begabter Mensch, aber auch sehr gewissenhaft. Und so wurde er 1510, 1511, ist nicht ganz genau klar, jetzt in welchem Jahr, aber 10 oder 11, wurde er von seinem Orden nach Rom geschickt, in einer bestimmten Mission, einem Auftrag. Das war gerade die Zeit, als der Petersdom, den wir hier sehen, gebaut wurde. Das ist ja ein monumentales Bauwerk und das kostete was, nicht? Und genau in dieser Zeit kam Tetzel nach Deutschland und sammelte Geld, um diesen Prachtbau im Vatikan vollenden zu können. Und das ist ja ganz bekannt geworden, sein Spruch, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ja? Und so wurden die armen Leute wirklich so richtig ausgenommen, um damit zu bezahlen. Eben diese Anlassgelder, mit denen man ihnen versprach, das bringt euch Rettung. Nicht sichere Rettung, aber eben, ihr müsst einfach noch mehr bezahlen und noch mehr und noch mehr und damit werden dann eure zeitlichen Strafen im Fegefeuer verkürzt werden. Ja, und Martin sah, wie es da in Rom zu und her ging. Er war schockiert. Luxus und diese Schwelgerei, die man bei manchen in den hohen Rängen der Kirche antreffen konnte. Und dann diese Unzucht. Offene Hurerei unter dem Klerus. Er war erschüttert. Und das hat ihn ganz tief geprägt. Er kam zu dieser Überzeugung, was ist eigentlich mit der Christenheit geschehen? Wir sind ja unendlich weit vom ursprünglichen Christentum weggekommen. Von der Bibel. Das geht doch überhaupt nicht. Nun, er kehrte wieder zurück. Man ließ ihn Theologie studieren, weil er eben sich als sehr begabt erwies. Und er konnte doktorieren und wurde Professor der Theologie ab 1512. Und diese Zeit war nicht eine einfache Zeit für Martin Luther. Es war wirklich ein Ringen um die Wahrheit. Der Mann studierte die Bibel, indem er auch Vorlesungen hielt. Zum Beispiel in dieser Zeit über den Galaterbrief. Da geht es unter anderem um das Thema Werke und auch um Gnade. Diese Begriffe, diese grundlegenden Begriffe des Evangeliums. Er hielt auch Vorlesungen über die Psalmen. Und er war sehr, sehr eben gewissenhaft. Denn er hatte, wenn er so in sich selbst hineinblickte, den Eindruck, ich bin ein völlig verderbter Mensch. Ich passe überhaupt nicht zu Gott. Wie kann ein gerechter Gott einem solchen Madensack, nannte er sich selbst, gnädig sein? Und es war so, sein Beichtvater sagte, Martin, weißt du, andere, die sind viel schlimmer als du. Aber das hat ihn überhaupt nicht getröstet. Für ihn war wirklich die Frage, wie kann ein Mensch, der so ist wie ich, und er war ja kein Krimineller, nicht wahr? Und er war ein anständiger Mensch, und trotzdem, wenn er in sich hinein, welche Abgründe er da in seinem Herzen feststellte, der sagte ja, wie kann ein gerechter Gott einem solchen Menschen gnädig sein und ihn annehmen? Wie kann ich bei Gott akzeptiert werden? Aber in dieser Zeit eben des Unterrichtens über die Bibel, da wurde das Geschehen am Kreuz von Golgatha und die Versöhnung durch Jesus Christus, wie das die Bibel lehrt, immer wichtiger in seinem Denken. Es wurde immer mehr Zentrum, aber eben verbunden mit schweren inneren Kämpfen. Und dann, wir wissen nicht ganz genau, zeitlich, wann das in seinem Leben war, natürlich vor 1517, da kam der große Durchbruch. Und Martin Luther sprach auch später immer wieder von diesem sogenannten Turmerlebnis in Wittenberg. Er las in seiner Bibel dort in diesem Turm Römer 1, Vers 17, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und das war wirklich, das ist vielleicht für die meisten ganz schwer nachzuvollziehen, das war wie ein Blitzschlag. Aber jetzt nicht mehr so etwas Furchterregendes wie damals 1505, sondern ein Blitzschlag, der ihn wirklich so werden ließ, dass er sagte, ich fühlte mich wie neu geboren. Also nicht, indem wir irgendwas leisten oder auf unseren Knien im Vatikan, in einer Kirche, die Treppen hochgehen und damit irgendwie Ablass bekommen oder indem wir Geld geben, sondern durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Jesus Christus und dass er am Kreuz alles gut gemacht hat. Er realisierte, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen. Der Sohn Gottes wurde Mensch, damit er an die Stelle von uns Menschen treten konnte. Und das Gericht, das wir, weil wir eben alle sind wie Martin Luther, diese Abgründe tun sich in jedem Leben auf als Realität. Und eben, weil wir so vor Gott nicht erscheinen können, hat Jesus Christus am Kreuz stellvertretend den Zorn Gottes auf sich genommen und die Strafe stellvertretend für uns auf sich genommen. Und jeder, der jetzt seine persönliche Schuld, die ihm bewusst ist, im Gebet Gott bekennt und bereut, dem wird von Gott her vergeben. Und Gott kann gerecht bleiben, weil er hat ja nicht einfach das Auge zugedrückt über das Böse. Er hat es bestraft, aber an einem anderen. Ja gut, kann man sagen, aber es ist ein anderer. Gerecht wäre, wenn ich die gerechte Strafe bekomme. Aber der Schlüssel ist Identifikation. Jesus Christus kam in diese Welt, um sich mit uns zu identifizieren. Und darum konnte er am Kreuz stellvertretend die Schuld auf sich nehmen. Darum hat Gott ihn am Kreuz verlassen. Er rief ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn wirklich verlassen. Und das Gericht, das wir in Ewigkeit verdient haben, in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz auf ihn gebracht. Und jetzt, durch den Glauben, kann der einzelne Mensch sich mit Jesus Christus identifizieren. Und diese Identifikation braucht es von jedem Menschen her, damit Gott dieses Erlösungswerk zurechnet. Und das hat er plötzlich realisiert. Da steht es ja, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ich muss einfach glauben, dass Jesus Christus alles gut gemacht hat durch seinen Opfertod. Und dann kann ich vor Gott bestehen. Nicht, weil ich Madensack, um nochmal seinen Ausdruck zu verwenden, irgendwie mich selber gut gemacht habe, sondern weil Gott mir vergibt und alle meine Schuld wegtut. Was bleibt, wenn der schuldige Mensch, wenn alle Schuld weg ist? Ja, dann ist er ein Gerechter. Und so hat er verstanden, ach so, so wird man ein gerechter Mensch, aber eben durch den Glauben, ohne Werke, ohne Leistung, wie das die Kirche bisher gelehrt hat. Und das führte dazu, 31. Oktober 1517, Veröffentlichung der 95 Thesen. Luther übermittelt sie dem Erzbischof von Mainz und Magdeburg, nämlich an Albrecht von Brandenburg. Es scheint, dass er sie auch an die Schlosstüre, an die Türe der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen hat, aber das wird heute in der Forschung von einigen Forschern in Frage gestellt. Aber das spielt keine Rolle. Was klar ist, ob er es da hingenagelt hat oder nicht, hier sieht man das originale Tor heute mit einer Kopie der Thesen. Ob es dort angeschlagen hat oder nicht, das ist egal. Wichtig ist, er hat es an diesem Tag veröffentlicht. Und das wurde in der Folge abgeschrieben, abgeschrieben, abgeschrieben. Wie wenn man damals schon Fax gehabt hätte oder E-Mail. Das hat sich in ganz Europa in Windeseile verbreitet. Und dann kam Druck auf Luther. 1518. Er wird aufgefordert, diese Thesen zu widerrufen. Was waren diese Thesen? Er stellte zum Beispiel die Ablassgelder in Frage, weil er zur Überzeugung kam. In der Bibel steht nichts davon, dass man durch Geld bezahlen irgendwie bei Gott etwas Gunst bekommen könnte. Im Gegenteil, das verdunkelt ja den Blick für die Wahrheit. Und so hat er 95 Thesen aufgestellt, in denen er sich mit verschiedenen Punkten kritisch auseinandersetzt. Und sein Ziel war nicht, die Kirche zu zerstören. Sein Wunsch war es, wir sind ja so weit weg von Gott und der Bibel weggekommen. Wie können wir wieder zurückkehren? Er wollte reformieren, erneuern. Aber eben, es kam nicht dazu, dass man eben die Erlaubnis bekam, diese Thesen überall zu diskutieren, sondern es kam Druck. Martin, diese Thesen musst du widerrufen. Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen, stellte sich schützend als Fürst vor, als weltlicher Fürst, wie man sagte, vor Luther. Im April 1518 ging Martin zum Generalkapitel der Augustiner-Eremiten in Heidelberg. Und dort hielt er eine Rede, über göttliche Liebe und Gnade. Und das hat die Eremiten seines Ordens tief berührt und bewegt. Das war ganz neu, was er da in der Bibel entdeckt hatte, was schon lange in der Bibel stand, aber das war niemand mehr so bewusst. Und die Folge war, dass ganz viele aus dem Kloster dann austraten. Und zwar realisierten sie ja, wo finden wir diese Dinge wie Zölibat und Askese? Ja, im Neuen Testament, im 1. Timotheusbrief, schreibt der Apostel Paulus in den 60er Jahren des 1. Jahrhunderts. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist, der Heilige Geist, aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glaubensgut abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Wenn man sich das überlegt, das steht in jeder Bibel, auch in jeder katholischen Bibel, dass der Heilige Geist durch Paulus prophezeite, in späteren Zeiten wird es zu solchen Verirrungen in der Christenheit kommen, dass man eben gebietet, man müsse Askese treiben, sich von Speisen enthalten, um damit Stufen um Stufen höher zu kommen, oder verbieten zu heiraten. Zölibat ist Verbot für die Priester und für die Mönche, zu heiraten. Und die Bibel sagt, das wird kommen. Und wir wissen in der Kirchengeschichte, ab dem 2. Jahrhundert begannen diese Tendenzen und dann wurde das so richtig zu Mode ab dem 3. Jahrhundert, 3., 4. Jahrhundert. Und dann wurde das zum Normalen in der Christenheit. Und die Bibel sagt, das sind Lehren von Dämonen, von bösen Geistern. Und noch etwas, gerade im Zusammenhang mit dem Zölibat. Im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 4, lesen wir im Neuen Testament, die Ehe sei geehrt in allem und das Bett unbefleckt. Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Also die Ehe ist nicht irgendwie etwas Minderwertiges. Ja gut, man könnte sagen, nein, ist sie auch nicht. Kindererziehung, das ist schon recht und eine gewisse Romantik ist auch recht und so weiter. Aber die Sexualität ist irgendwie etwas Unsauberes. Und die Bibel sagt, die Ehe sei geehrt in allem. Das heißt, in allen Aspekten, die die Ehe ausmacht. Und dazu gehört auch die Sexualität als Geschenk Gottes nach der Bibel. Also das ist genau das Gegenteil. Aber Missbrauch der Sexualität, die Bibel lehrt, dass Gott die Sexualität erfunden hat für den geschützten Bereich der Ehe. Und den Missbrauch, Hure, Ehebrecher, also das wird verurteilt. Aber nicht die Sexualität an sich, sei geehrt in allem. Und dann 1. Timotheus 3, da schreibt der Apostel Paulus, Vers 2, der Bischof oder Aufseher, je nachdem, wie man das Wort Episkopos übersetzt im Deutschen. Der Bischof muss untadelig sein, der Mann einer Frau. Vers 4, der eigenen Familie wohlvorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand der eigenen Familie nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Kirche Gottes besorgen? Merkt man, die Bibel lehrt, ein Bischof muss verheiratet sein und muss ein Familienleben führen, wo er weiß, wie das geht, wenn man es zum Beispiel mit schwierigen Teenagern zu tun hat. Aber das ist nur etwas, ja? Wie soll man den anderen in der Gemeinde, in der Kirche raten, wenn man selber ein völliger Theoretiker ist, ja? Und das wird hier gesagt, muss. Das heißt also, jeder Bischof, der nicht verheiratet ist, ist eigentlich illegal. Aufgrund schon dieser Stelle. Illegal Bischof. Nun, es kam 1519 zu den sogenannten Leipzig-Disputationen. Dr. Eck, ein scharfer theologischer Denker, drängt Luther in diesem Gespräch, dass er da die Unfehlbarkeit des Papstes und die Irrtumslosigkeit der Konzilien bestreitet. Wenn er das tut, dann hat man eine Basis, um gegen Martin Luther richtig vorgehen zu können. Und in dieser Disputation wird er also so gedrängt, dass er da mehr sagt, als was er bisher gesagt hat, nicht wahr? Man merkt, das Klima wird immer heftiger. 1520 kommt es zu einer Schriftenverbrennung. Die drei reformatorischen Hauptschriften von Martin Luther an den christlichen Adel, die babylonische Gefangenschaft der Kirche und von der Freiheit eines Christenmenschen werden verbrannt. Und was tut Martin Luther als Antwort auf Aleander, der seine Schriften so öffentlich dem Feuer übergibt? 1520 kommt eine Bannandrohungsbulle in die Hände von Luther. Das ist also ein Brief, versiegelt vom Papst, der ihm androht: Jetzt pass auf, jetzt bist du absolut an der roten Linie. Wenn du weitergehst, dann wird der Bann über dich vollzogen. Der Bann bedeutet Ausschluss aus der Kirche, aber das muss man sich im Klaren sein. Das ist nicht zu vergleichen mit heute, wenn ein solcher Bann ausgesprochen werden würde. Das bedeutete, er war außerhalb der Gesellschaft. Die Leute, der Metzger und der Bäcker und so weiter, die wollten nichts mehr mit einem solchen zu tun haben. Nun, was macht Luther? Er nimmt dieses Papier und verbrennt es auch. Das kann man sich auch wieder nur schwer vorstellen, weil wir in einer ganz anderen Zeit leben. Das war ein Schock für Europa. Der stärkste Mann Europas, das war der Papst, der war auch, das war in den Jahrhunderten vor dieser Zeit ganz normal, der Papst konnte Kaiser, auch gerade der Kaiser des Heilig-Römischen Reiches, einsetzen, absetzen. Und jetzt ein kleiner Eremitenmönch verbrennt die Bulle des Papstes. Europa war unter Schock. Und dann kommt es 1521 zum Reichstag in Worms. Das war eine feierliche Sache. Und zwar war da wirklich der führende Adel von Europa vertreten. Und Würdenträger der katholischen Kirche. Nun gibt man Luther noch einmal eine Gelegenheit. Widerrufe, was du falsch gelehrt hast jetzt, als neue Lehren. Luther wollte nochmals Bedenkzeit. Das war wirklich, jetzt war unmittelbar an der roten Linie angelangt. Und dann trat er vor diese erlauchte Gesellschaft in Worms und sagte: Hier stehe ich. Gott helfe mir. Ich kann nicht anders. Amen. Und jetzt in der Folge war er vogelfrei. Jetzt konnte jeder ihn erschießen. Und er wurde von befreundeten Leuten weggeführt, da vom Reichstag in Worms. Und dann geschah es. Es gab einen Überfall auf dem Weg. Er wurde überfallen und entführt auf die Wartburg. Aber das war eben ein befreundeter Fürst, der diesen Überfall machte. Und den Luther entführte. Er musste sich anders kleiden und die Haartracht ändern. Jetzt sollte er einfach nur noch als Junker Jörg angesprochen werden, da auf der Wartburg oben. Und was macht Luther? Er übersetzt die Bibel. Zuerst das Neue Testament. Und das wird dann in Kürze gedruckt und verbreitet. Stellt man sich vor, die Bibel auf Deutsch. Ja, ist das etwas Besonderes. Natürlich, man durfte die Bibel ja nur lateinisch lesen. Und nicht die normalen Leute. Die normalen Leute durften die Bibel nicht lesen auf lateinisch. Gut, das hätte ja sowieso nichts genutzt, wenn man die Sprache nicht versteht. Aber nur der Klerus durfte die Bibel lesen und dann auch erklären. Und jetzt übersetzt er die Bibel, was ganz verboten war und wofür frühere sich mit ihrem Leben schon eingesetzt hatten. Ich war schon Jahre früher, hatte Wycliffe in England die Bibel übersetzt und hat das mit seinem Leben bezahlt. Da sieht man diesen Mut. Der Mann übersetzt die Bibel und zwar in ein Deutsch, das die Leute verstehen konnten. Und das war wirklich fantastisch. Und das hat ja übrigens unsere deutsche Sprache, wie das in der Einleitung schon angetönt wurde, hat das geprägt. Also wir haben als Standardsprache das Lutherdeutsch. Ein bisschen entwickelt im Laufe der Jahrhunderte, aber das geht zurück auf diese Bibel. Wir haben eine Bibelsprache, die wir auf Deutsch sprechen. Gottes Wort für alle. Das war das Programm. Und das Wunderbare ist, ja, genau am Ende des 15. Jahrhunderts, in dem Luther geboren wurde, erfand man die Buchdruckerkunst. Und dadurch konnte man endlich Bücher in ihrem Preis runterdrücken. Muss ich vorstellen, wir haben das genau geschichtlich dokumentiert. Zum Beispiel Ende 14. Jahrhundert, also als man noch nicht drucken konnte, da hat eine Bibel den Besitzer gewechselt für den Preis einer Ritterburg. Und jetzt mit dem September-Testament, der Preis eines Kühlschranks. Aber in der folgenden Zeit sollte der Preis immer tiefer runtergehen. Aber eben ein Kühlschrank, das kann man kaufen. Ja, also da auf der Wartburg übersetzt er die Bibel. Zuerst hat er eben das Neue Testament übersetzt, dann auch das Alte. Und zwar, er hat bewusst nicht mehr die lateinische Übersetzung als Grundlage genommen, sondern er ist zu den Quellen zurück. Das griechische Neue Testament war die Grundlage und das hebräische Alte Testament war Textgrundlage. So wie die Bibel eben ursprünglich geschrieben worden ist. Und dadurch breitete sich diese Erweckungsbewegung aus. Tausende von Nonnen und Mönchen erkannten die Gnade Gottes, gingen aus den Klöstern hinaus und wurden glücklich. Gott vergibt uns einfach so, ohne unsere Leistung, sondern wegen dem, was Jesus Christus getan hat am Kreuz. Und genau in dieser Zeit bedrohen die Türken Europa. Und zwar haben sie das Ziel, Europa zu islamisieren. Echt? Die wollten Europa islamisieren, mit Gewalt. Einwanderung wäre nicht möglich gewesen. Aber mit Gewalt. Und gerade in dieser Zeit hatten die Türken Belgrad erobert. Sieht man, wie die gefährlich nahe kamen? Und da musste Kaiser Karl der Fünfte, der von 1519 bis 1556 Kaiser war in Europa, musste mit den Armeen gegen die islamistische Gefahr der Türken losgehen. Und dadurch im Schatten dieser islamischen Bedrohung konnte sich das Evangelium, die Bibel, die Reformation verbreiten in Europa. Nun, 1525 heiratet Luther. Und zwar eine ehemalige Nonne. Gibt's nicht. Ein biblisches Verbot für Heirat. Die Katharina von Bora. Und er wollte eigentlich auch mit dieser Ehe zeigen, was ist eine evangelische Ehe. Also eine Ehe, die sich auf dem Evangelium, das Wort heißt ja frohe Botschaft, eine Ehe auf der Basis der frohen Botschaft, wie das aussieht. Da sieht man sie auf einem Denkmal, die zwei. Nun, es soll eine kurze Biografie sein. Am 18. Februar 1546 war Luthers Dienst hier in dieser Welt erfüllt. Er starb in der Lutherstadt Eisleben. Er ging auf einem schweren Weg, vielen Fragen, Unsicherheiten. Und genau das singt nun der Koordinatechor in einem Lied: Ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe. War in dunkelster Nacht ich verirrt, bis der Herr voller Barmen mich suchte und er ist nun mein guter Hirt. Das hat Luther so persönlich erlebt. Und dann im Refrain heißt es: Seine Güte und Gnade. Wir wissen jetzt, dass dieser Ausdruck Gnade ein Schlüsselwort war für Martin. Seine Güte und seine Gnade und seine Treue werden mir folgen mein Leben lang. Seine Güte und Gnade und seine Treue werden mir folgen mein Leben lang. Bitte. 1545 beginnt das Konzil von Trient. Das dauert bis 1563. Hier sieht man die Kathedrale von Trient. Da haben diese Sitzungen stattgefunden. Das war gewissermaßen die Antwort der Kirche von Rom auf die Herausforderung der Reformation. Da sollte lehrmäßig den Argumenten der Reformatoren aus der Bibel entgegengetreten werden. Und in diesen Konzilsbeschlüssen kommt es zur Verfluchung derer, die allein durch Glauben ohne eigene Leistung errettet werden wollen. Und man muss wissen, nach katholischer Lehre sind Konzilbeschlüsse unfehlbar. Die können nie mehr zurückgenommen werden. Irgendwelche Dinge, die gesagt worden oder geschrieben worden sind, die kann man zurücknehmen und revidieren. Aber Konzilsbeschlüsse kann man nicht. Also da kann man nur anders formulieren. Ja? Das muss man wissen, das geht nicht zurück. Und der Römerbrief und der Galaterbrief lehren, dass man gerettet wird und von Gott gerecht gesprochen wird, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Lesen Sie Römer 3 in Ihrer Bibel. Römer 3 und 4 und im Galaterbrief Galater 2 und 3. Dann sehen Sie das. Die Bibel lehrt das, aber in diesem Konzil wurden alle verflucht, die das glauben. Noch etwas Wichtiges. In dieser Zeit entstand der Orden der Jesuiten. Der Gründer Ignatius von Loyola, 1491 bis 1556. Sieht man so, ein Zeitgenosse von Martin Luther. Er war ein spanischer Adliger. Aber 1522 geschah in seinem Leben etwas ganz Entscheidendes. Sehen wir, in den gleichen Jahren, in denen in Luthers Leben Entscheidendes geschah, da hat er sich ganz für den Dienst von Maria geweiht. Also sich dieser Maria völlig hingegeben. Und 1534 gründet er den Orden der Jesuiten. Ein Orden, der besonderen Gehorsam dem Papst gegenüber verlangt. Und ein Orden, der als Ziel hat, Kampf gegen die Reformation. Und zwar damals durch Verfolgung. Das Ziel war die Zerstörung der Reformation. Es wurde gelehrt, Jesuiten, die sollen sich ganz gut ausbilden. Darum ist es üblich, dass man zwei Studiengänge macht, bis zum Master, dann nochmals ein volles Studium bis zum Master oder bis zum Doktor. Also so 10 bis 15 Jahre Studium ist ganz üblich. Und, also intellektuell gedrillt, aber Jesuiten sollen nicht nach dem Amt des Bischofs streben und auch nicht nach dem Amt des Papstes. Das soll man nur, wenn man wirklich dazu aufgefordert wird, soll man das annehmen. Und jetzt versteht man, der Papst heute ist der erste Papst, der ein Jesuit ist. Und zwar genau für die 500-Jahr-Feier. Ein Jesuit. Und der Vorgänger ist nicht zuerst gestorben. Und dann kam der Nächste. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Ein Papst stirbt und dann kommt ein neuer Papst. Aber der vorher lebte immer noch. Aber irgendwie für diese 500-Jahr-Feier muss einer hin, der ist ganz anders als der Vorgänger. Und er hat dieses Lächeln. Und man muss wissen, das sind die wirklich die besten Dialektiker. So im Volksmund erklären, was Dialektik ist, ist Folgendes. Da geht ein Krimineller den Weg hoch an der Kirche vorbei, weiter, und da kommt ein Polizist hinter ihm her und trifft dann dort einen Mann vor der Kirche und sagt ihm, ist da ein Krimineller gerade eben durchgegangen? Und dann sagt er, nein, da ist keiner durchgegangen. Da ist keiner durchgegangen. Nein, da ist keiner durchgegangen. Hat die Wahrheit gesagt, nicht wahr? Da ist keiner durchgegangen. Ein Freund von mir, ein Bekannter, der in der ABB ganz hoch aufgestiegen war als Manager, der, mag mich erinnern, er hat mich so beeindruckt, was er mir erzählt hatte, ich war dann damals ein junger Mann, wir Manager mussten alle in die Innerschweiz gehen zu den Jesuiten, um einen Kurs zu absolvieren. Und zwar sollten wir unterrichtet werden in Dialektik. Die sollten lernen, wie antwortet man Journalisten, ohne zu antworten. Ja, wenn irgendwelche Leute da gegen bestimmte Projekte von ABB aus politischen Gründen dagegen, ja, da muss man irgendwie den Auskunft geben mit einem Lächeln und man muss eben die Wahrheit sagen und so, dass die Journalisten das gar nicht merken. Dass man die Wahrheit gesagt hat, aber es war eben doch ein bisschen anders als gemeint. Also, und das muss man sehr gut beobachten, das habe ich auch gemacht von Anfang an, wenn dieser Papst Journalisten an Rede und Antwort gestanden ist. Es ist unglaublich. Und die Leute fallen rein. Genau so hat es funktioniert. Nur ein Beispiel. Er sagt, Homosexuelle sind auch wertvolle Menschen und können uns bereichern. Und jetzt sagen die Journalisten, seht ihr, jetzt ändert sich die Kirche in ihrer Ansicht über Homosexualität. Dabei, was hat er gesagt? Wenn irgendein ein Bischof zu ihm kommt, ein Kardinal, was hast du gesagt? Du gibst ja unsere Prinzipien auf. Nein, ich habe nur gesagt, die sind wertvoll. Können auch wertvolle Menschen sein. Ja, wer hat das jemals in Frage gestellt? Und so. Aber er hat nicht gesagt, das ist keine Sünde aus unserer Sicht. Aber die Journalisten sagen, das ist toll, der Papst ist ganz anders. Ja, aber der weiß, wie man formulieren muss. Und eben, er ist eingesetzt jetzt genau für die 500-Jahr-Feier. Und das soll in diesem Jahr von den großen Kirchen, soll das eine ökumenische Feier werden, wo man eben die Unterschiede eben auf die Seite tut und das Gemeinsame wieder neu entdeckt. Ja? Und schon letztes Jahr war die erste Reformationsfeier in Schweden. Und da war der Papst persönlich, der Papst Franziskus persönlich dort. Und zwar hat er gewünscht, dass man eben im 499. Jahr diese Feier macht, zusammen mit ihm. Nicht im 500. Jahr. Und damit wollte er sagen, eben vor der Reformation war Luther eben immer noch ein Katholik. Ja, also da werden mit Feinheiten gespielt. Aber man muss ein bisschen waches Ohr, wache Augen haben, dann sieht man, was da im Moment abgeht. Nun, zusammenfassend. Die Reformation ab 1517 hat so eingesetzt, dass Mönch Martin erkannt hat, die Kirche hat sich vom ursprünglichen Christentum weit, weit weg entfernt. Und er hat gesagt, wir müssen zurück zu den Wurzeln, zurück zur Bibel. Und er hat das Wort geprägt auf Lateinisch, sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Wir müssen nicht nach dem gehen, was fehlbare Menschen, der Papst ist fehlbar, die Konzilien sind fehlbar. Wir müssen einfach nach der Bibel gehen. Das ist Gottes Wort und das haben die Apostel gelehrt, dass die Bibel 100% Gottes Wort ist, von Gott inspiriert. Aber alles, was die Menschen an Büchern nachher geschrieben haben in der Kirchengeschichte, die sind fehlerbehaftet. Allein die Heilige Schrift. Also wir sehen, Reformation und Bibel, das gehört im Tiefsten zusammen. Und Luther und all die Reformatoren, die dann eben dieses Werk weitergeführt haben, wie Zwingli in Zürich und dann Bullinger als Nachfolger, übrigens aus dem Kanton Aargau, und Calvin in Genf und dann Martin Bucer in Neuchâtel, in Neuenburg, Farel und so weiter und so fort. Alle haben betont, die Bibel ist das einzige Fundament. Die Bibel hat Autorität über alle Bereiche des Lebens. Nicht nur, wenn es geht um Glauben, sondern auch in den alltäglichen Dingen. Die Bibel hat Autorität über Glauben, Familie, wie muss man Kinder erziehen, wie soll man sich als ein guter Ehemann seiner Frau gegenüber verhalten und auch umgekehrt. Die Bibel sagt das. Die Bibel spricht über die Gesellschaft, über Arbeit. Die Reformatoren haben betont, Arbeit ist eigentlich ein Dienst für Gott. Ein Gottesdienst. Wir sollten unsere tägliche Arbeit als Schreiner oder als Metzger oder was auch immer tun als Dienst für Gott. Und darum haben sie eben dieses Wort geprägt, das nicht Job heißt, sondern Beruf. Die Arbeit soll eine Berufung sein. Ich warte, geht man ganz anders nächsten Montag zur Arbeit, wenn man weiß, das ist mein Beruf. Hier zu stehen und das zu tun. Also man sagt, das ist mein Job. Und ich hoffe, das Geld kommt Ende Monat. Aber eben, die Bibel ist auch Autorität über Ethik. Was ist richtig, was ist falsch? Aber auch in der Kunst ist nicht ein Freiraum, sondern auch da spricht die Bibel darüber. Über Wissenschaft, Politik und so weiter. Die Reformatoren haben diese wichtigen Prinzipien kurz zusammengefasst. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Sola Fide, allein durch Glauben, nicht durch unsere Werke und durch Ablassgelder. Übrigens auch nicht durch Bezahlen für CO2. Ist ja auch eine Art Ablasshandel. Ja, aber das ist jetzt schon eine Aktualisierung. Aber eben, ich sage, allein durch Glauben. Ja, es geht auch um die Frage, wie rettet man die Welt, die Erde? Es geht wirklich um das Thema Rettung, einfach säkularisiert. Und es geht um es gibt Ablasspapiere, CO2-Papiere, die bezahlt werden müssen. Ja, sola gratia, allein durch Gnade, werden wir von Gott angenommen. Nicht aus Verdienst, unverdient heißt Gnade. Solus Jesus Christus, allein Jesus Christus. Nicht durch die Heiligen, nicht durch Maria, nicht durch die Konzilien, nicht durch den Papst, allein durch Jesus Christus können wir zu Gott kommen. Die Reformation im Verhältnis zur Wissenschaft. Die Reformatoren haben betont, die Bibel bezeugt uns Gott als den Schöpfer der Welt. Und darum ist es wichtig, dass wir eben auch die Natur studieren, systematisch studieren. Und so haben die Reformatoren Mut gemacht zu naturwissenschaftlicher Forschung. Die Folge war, dass in den reformierten Ländern Europas die Naturwissenschaft von da an steil nach vorne gegangen ist. Also man hat nicht Bibel kontra Wissenschaft, sondern die Bibel hat die Wissenschaft angespornt. Ein Wort zu Reformation und Musik. Johann Sebastian Bach, 1685 bis 1750, war auch so ein Mann, der wirklich diese Neuentdeckungen der Reformation durch Glauben allein, durch die unverdiente Gnade Gottes, hat er für sich verstanden. Und in seinem Beruf hat er das alles zur Ehre Gottes eingesetzt. Und er hat die Entwicklung der Musik in Europa, die ja von der Einstimmigkeit zu zwei, zu drei, dann zur Vierstimmigkeit gekommen ist, die hat er wirklich zum Höhepunkt gebracht. Und somit hat er auch den reformierten Kirchenchoral, den vierstimmigen, hat er zur absoluten Vollendung geführt. Am Konservatorium musste ich im Kompositionsstudium, in Harmonielehre, musste ich Choräle schreiben nach dem Beispiel von Johann Sebastian Bach. Das war das Ideal. Und wenn man dieses Handwerk beherrscht, dann kann man komponieren. Sinfonien, Konzerte, alles. Das ist die Basis. Und Bach hat das getan, die Motivation war Soli Deo Gloria, hat er oft auf die Blätter geschrieben. Allein Gott die Ehre. Und wenn Leute sagten, sie sind ein Genie, hat er gesagt, ich bin kein Genie. Wenn andere Leute auch so viel arbeiten würden wie ich, könnten sie das auch. Aber seine Musik war ein Ausdruck der Freudigkeit des Glaubens. So wie man das eben in diesen Chorälen der Reformation kennt. Zum Beispiel, eine starke Burg ist unser Gott. Da kommt so richtig diese Freudigkeit des Glaubens zum Ausdruck. Das hat er in seiner Musik so gepflegt. Aber auch eine Tiefe und Ernsthaftigkeit. Und ganz wichtig, keine Mystik. Ich war die Musik der Kirche vorher. Das war so ganz langsame Gesänge. Und dann eben kommt dazu diese abgedunkelten Räume und oft singen in einem, also zu langsam singen, in einem kleinen Tonraum, das wirkt mystisch. Und der Geist fährt so runter. Und das sollte nicht mehr so sein, sondern diese Freudigkeit des Glaubens sollte in dieser Musik zum Ausdruck kommen. Ein großer Violinvirtuose hat einmal gesagt, ich habe das selber, diesen Kommentar von ihm gehört auf einem Film. Er hat zuerst Solosonate oder Partita von Bach gespielt für Geige allein und dann sagt er, ohne den Glauben von Bach kann man diese Musik nicht verstehen. Ja? Und darum ein ganz kurzes Beispiel zwischendurch. Wieder so zur Auflockerung und dann kommt noch der Schlussteil. Von Bach ist auch die zweibändige Lutherbibel erhalten, die er studiert hat. Und die ist heute noch vorhanden und zeichnet sich aus durch viele Randbemerkungen. Also sieht man, wie er die Bibel gründlich studiert hat und zum Beispiel auch in 2. Chronika und 1. Chronika, wo David das Orchester für den Tempel einrichtet. Da schreibt Bach dann dazu, wie, was er eben daraus gelernt hat von dieser biblischen Musik für die Musik heute in der Kirche, in der Gemeinde. Nun, wir haben gesehen, Luther wollte die Kirche reformieren, zurückführen zum ursprünglichen Christentum, aber der hohe Klerus wollte diese Reformation nicht. Und das ist darum interessant, das sind Tausende von Mönchen und Nonnen und Priestern, die mit Freude dieses Evangelium aufgenommen haben, das wieder entdeckt wurde durch Martin Luther, aber vom Rang eines Bischofs höher ist kaum einer bekannt, der das akzeptiert hätte. Also irgendwie hat Position, Macht schon etwas zu bedeuten. Ob man bereit ist, das Evangelium anzunehmen oder nicht. Und so kam es zu den Religionskriegen. Das bedeutet, die katholische Kirche als Machtsystem wollte keine Rückkehr zur Bibel allein und wollte darum diese neue Bewegung der Reformation mit Waffengewalt vernichten. Und so kam es eben durch die Gegenreformation in Europa im 16. und 17. Jahrhundert zu schrecklichen Kriegen. Wie zum Beispiel der Schmalkaldische Krieg, dann diese Hugenottenkriegen, in denen Zehntausende von Hugenotten, das waren eben evangelisch Gläubige, von Calvin geprägte, wurden umgebracht. Und dann der 30-jährige Krieg, 1618 bis 1648. Und nach dieser furchtbaren Zeit der Religionskriege, da und war nicht mehr so interessiert über Unterschiede in der Auslegung, damit darüber zu sprechen und miteinander zu argumentieren. Sie wurden müde. Und in diesem Klima der Müdigkeit entsteht eine neue Epoche in Europa, die Aufklärungszeit. führt zum Fanatismus. Aber obwohl dieser Mann ja blitzgescheit war, wenn wir uns mal überlegen, für Voltaire galt die mathematische Gleichung katholische Kirche plus Religionskriege gleich Christentum. Ist das korrekt? Darum können wir uns mal selber abfragen, können wir im Kontrast zu Voltaire unterscheiden zwischen ursprünglichem Christentum, Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus? Ich war, wenn Menschen sagen, Leute, Christen haben mich enttäuscht. Muss man immer wieder darauf hinweisen. Ja, Christen können enttäuschen, aber Jesus Christus enttäuscht nie. Und eben die Bibel, darauf kommt es an. Nicht auf das, was die Menschen im Laufe der Jahrhunderte eben für sich als System aufgebaut haben. Und die Bibel hat ja vorausgesagt, dass wir zu Verwirrungen und Abirrungen kommen. Ich habe zwei Beispiele gegeben, aber es gäbe noch viel, viel mehr. Nun, in Deutschland war ein großer Aufklärungsdenker Immanuel Kant. 1724 bis 1804, er stammte übrigens aus gläubigem christlichen Elternhaus. Und nun, dieser Führer der Aufklärung hat eine kleine Schrift herausgegeben, was ist Aufklärung, und er erklärt das so. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Vielleicht mussten Sie mal diesen Satz auswendig lernen in der Schule. Ja, also? Das lernt man schon mal auswendig. Aufklärung, was ist das? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner, des Verstandes, ohne Leitung eines anderen, zum Beispiel auch nicht durch die Bibel, durch Gott, ohne Leitung eines anderen zu bedienen, sapere aude, auf gut Deutsch, wage es, verständig zu sein. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Das erinnert mich an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Herr Jesus hat in Lukas 15 folgendes Gleichnis erzählt, Vers 11. Er sprach aber, ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Dieser Vater symbolisiert Gott. Und dieser verlorene Sohn uns Menschen. Und da sehen wir einer, der es satt hat, unter der Anleitung seines Vaters weiter zu leben. Er will aus seiner Unmündigkeit hinausgehen. Oder wie Kant es sagt, aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ein fernes Land, weit weg von Gott. Die Aufklärungsphilosophen, die meisten haben immer noch geglaubt, es gibt einen Schöpfergott. Die sagten, ja gut, von irgendwoher muss ja alles kommen. Aber sie sagten, dieser Gott hat heute gar nichts mehr mit uns zu tun. Gott handelt nicht in der Geschichte. Gott ist weit weg. Oh, reiste weg in ein fernes Land. Man könnte vielleicht fragen, ist wirklich Gott weit weg oder waren Sie so weit weg von Gott? Nicht wahr? Aber es hat eine Dynamik. Ein Weg hat eine Dynamik. Es geht immer weiter. Im 19. Jahrhundert kommt die Zeit des Atheismus. Charles Darwin entwickelt die Evolutionstheorie in einer neuen, modernen Form, die aussagt, das Leben habe sich von selbst entwickelt, Gott als Schöpfer braucht es nicht mehr. Und darum wurden in dieser Zeit viele Intellektuelle Atheisten, nicht mehr Deisten, wie die Aufklärer, die glaubten an einen Gott weit weg, Atheisten. Es gibt gar keinen Gott, man kann alles erklären ohne Gott. Nun, diese Evolutionslehre ist ein Bollwerk. Oder man könnte es auch vergleichen mit einem Stier. Aber versuchen wir mal, was da steht. Pack den Stier an beiden Hörnern. Ja? Und dann ringen wir ihn runter. Wie kann man das ganz kurz machen? Das eine Horn vergleiche ich hier mit Entstehung der Materie aus nichts, ohne ewigen Gott. Das ist ein erstes Dogma der modernen Evolutionslehre. Und dann das zweite Horn, Entstehung des Lebens aus toter Materie ohne ewigen Gott. Nun, man kann das so einfach auf den Punkt bringen. Wir haben noch in der Schule auch ein bisschen Naturwissenschaftsunterricht gehabt. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber alle haben etwas gehabt. Und je nachdem, nach Schulstufe, lernt man in Physik den ersten thermodynamischen Hauptsatz. Und der sagt aus, Materie und Energie kann nicht aus dem Nichts entstehen. Dieser Satz sagt, es gibt die Menge von Energie, die es gibt, aber nicht plötzlich von irgendwo kommt neue Energie aus dem Nichts. Also man kann diesen Satz ganz einfach erklären, aus nichts entsteht nichts. So. Aber die Evolutionslehre sagt, doch, aus nichts wurde alles. Es war zuerst nichts und dann gab es einen Urknall, in einem Punkt entstand die Materie und dann hat sich das Universum ausgedehnt. Das ist Stephen Hawking, einer der größten Spezialisten für Urknalltheorie. In seinem Buch vom September 2010, Der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums, in diesem Buch sagt er, das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. Und er sagt, der Grund, warum es statt dem Nichts doch etwas gibt, sei spontane Schöpfung. Also, wenn Sie das Buch nicht kaufen wollen, dann holen Sie es doch in der Kantonsbibliothek. Und wenn Sie nicht das ganze Buch durchlesen, dann machen Sie, wie das eines unserer Kinder früher gemacht hatte, der las einfach mal ganz hinten, um zu sehen, ob das Buch interessant ist. Und wenn das Wort plötzlich vorkam, dann war das interessant, dann hat das ganz gelesen. Ja, also das lesen Sie gerade am Schluss, diese Dinge. Nun, das ist ja unlogisch, das merkt jedes Kind. X macht X, das geht absolut nicht. Aber das sagt Stephen Hawking. Das Universum, das nicht bestand, hat sich erschaffen. Logik ist, wenn man sagt, X macht Y. So beginnt die Bibel. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ja, das macht Logik. X macht Y, diese Formel. Aber er sagt, X macht X. Das ist unglaublich. Aber es ist so. Und dann mit der Entstehung des Lebens. Merken Sie sich diesen Begriff, das Massenwirkungsgesetz in der Chemie. Das macht alles kaputt. Und ich habe das schon ausprobiert, ja, mit Leuten, also die schon Spezialisten waren auf dem Gebiet. Ich sage Ihnen, das ist der Hammer. Dieses Gesetz besagt, dass wenn eine Aminosäure und eine Aminosäure durch eine Reaktion sich miteinander verbindet, dann steht da eine etwas längere Kette. Aber bei dieser Reaktion entsteht als Abfallprodukt H2O, Wasser. Und das ist dumm, denn das macht diese Kette wieder kaputt. Und darum geht die Reaktion dann wieder zurück. Und so gibt es hier einen Kreislauf. Es wirkt, geht wieder zurück, wirkt, geht wieder zurück. Aber das Problem ist, Aminosäuren, da sollten vielleicht 2000 sich verketten, damit ein Protein entsteht. Und Proteine braucht es ja für Leben. Ja? Aber diese Ketten können nicht entstehen, sie brechen immer ab. Und das ist ein Naturgesetz, das Massenwirkungsgesetz. Ja. Und dann können Sie das Leuten, die etwas verstehen, sagen, aber das Massenwirkungsgesetz, ja schon eigentlich, aber eben vielleicht hat es eben bestimmte Situationen gegeben und dann ging das trotzdem. Ja, aber eigentlich das Gesetz sagt, es geht nicht. Ja, aber vielleicht, so geht das. Aber man muss sagen, naturgesetzlich ist das nicht möglich. Ja, diese riesigen Ketten können gar nicht entstehen. Und jetzt versteht man auch, warum Professor Dr. Ernest Kahn, seinerzeit Biochemiker an der Universität Montpellier, einmal gesagt hat, als berühmter Evolutionist: Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das hat er im CERN in Genf in einem Vortrag gesagt. Aber was ich ihm, diesem Mann, hoch anrechne, ist diese Ehrlichkeit. Das werden Sie nicht bei jedem so antreffen. Der sagt wirklich, ich glaube es einfach, weil ich es glauben möchte. Nun, dieser Atheismus hat auch bei Karl Marx Früchte getragen, 1818 bis 1883. Und er hat ja das Buch Das Kapital geschrieben, um seine Lehre des Kommunismus vorzustellen. Und dieses Buch wollte er eigentlich Charles Darwin widmen. Darwin hat abgelehnt. Er hatte kein gutes Gefühl dabei. Aber Karl Marx sagt, Darwin ist unser Mann. Der ist die Basis für den Kommunismus und den Sozialismus. Der gibt uns die Basis für den Klassenkampf. Ich war, Karl Marx sagt, die Proletarier, die armen Fabrikarbeiter, die von diesen geldgierigen Kapitalisten, den Fabrikbesitzern, unterdrückt werden und die müssen arbeiten und viel zu lange arbeiten, wissen wir ja. Kinderarbeit und so weiter, das war furchtbar. Und er hat gesagt, das Proletariat muss einen Aufstand machen und diese herrschende Struktur stürzen. Und dann können wir die sozialistische Gesellschaft aufbauen, wo der Besitz gleichmäßig verteilt wird. Und wir werden am Schluss ein Paradies haben, ein Paradies ohne Gott. Das Endparadies auf Erden ohne Gott durch Sozialismus und Kommunismus. Aber er hat gesagt, seht ihr, Darwin hat gezeigt, die schwachen Tiere, die werden von den Stärkeren verdrängt, aufgefressen, vernichtet und die Stärkeren überleben und so entwickelt sich das Leben immer höher. Das ist ein Grundprinzip. Und darum muss eben die beherrschte Klasse, die führende Klasse stürzen und so geht die Gesellschaft vorwärts. Darwin ist der Mann. Nun, Karl Marx starb und dann kam 1917 die russische Revolution und Machtübernahme der Kommunisten. Und dieser Kampf damals war ganz klar motiviert durch Darwin und seine Lehre. Und der Kommunismus hat, wie man in dem Schwarzbuch des Kommunismus nachlesen kann, etwa 100 Millionen Menschen Leben gekostet. Im 20. Jahrhundert. Man spricht oft über die Nazis und zu Recht, aber das wird oft vernachlässigt. Und in Russland, als man die Sowjetunion gründete, nach der Revolution, versuchte man systematisch das Christentum in Russland zu vernichten. Das war Staatsprogramm. 1917 gab es ein Arbeitsgesetz für Männer und Frauen. Marx sagte, die Frau soll vom Herd weggeholt werden, selber arbeiten, unabhängig werden von diesem machtgierigen Ehemann. Ja? Die soll selber Geld verdienen, da muss sie nicht mehr auf den Mann hören. Und da muss auch eine Revolution in der Familie geschehen. Ja? Und dann 1920 kam es zur Legalisierung der Abtreibung, zur Befreiung der Frau von, wie man sagte, sexueller und familiärer Unterdrückung. Sieht man, Revolution in der Familie. Nun, das führte zum schrecklichen 20. Jahrhundert. Zwei Weltkriege. Nur zwei gab es in der Weltgeschichte, aber beide in diesem Jahrhundert, in diesem 20. Jahrhundert. Und beide waren ganz stark geprägt durch die Lehre von Darwin. Das ist so. Und das hat bei vielen Menschen geführt zu Desorientierung. Weiß nicht mehr, was gilt eigentlich? Was ist richtig? Was ist falsch? Destabilisierung. Man ist nicht mehr sicher, kann man sagen, das ist so oder das gilt nicht. Und eben zur Auflösung der biblischen Werte. Rund 200 Millionen Tote durch Krieg und Verfolgung insgesamt im 20. Jahrhundert. durch die Ideologien, die auf Darwin gegründet waren, kommunistisch und nationalsozialistisch, und seit 1973 mehr als 1 Milliarde abgetriebene Babys. Als Folge dieser Forderung, die Frau soll befreit werden von der sexuellen Unterdrückung der Familie. Und dann, in den 1920er Jahren, wurde in Deutschland die Frankfurter Schule gegründet. Das waren Denker wie Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, von dem Gott der Bibel, ja? Und diese haben gesehen, ja, Marx war schon gut, aber doch ein bisschen falsch. Seine ganze Geschichtsentwicklungsvision hat sich ja nicht genauso erfüllt. Ist ja alles doch ein bisschen anders gekommen mit den Nationalsozialisten. Eigentlich hätte ja die sozialistische Revolution kommen sollen und dann kam genau das Gegenteil. Ja? Also irgendetwas ist falsch. Wir müssen das ein bisschen korrigieren. Nicht mehr die Proletarier sind die Leute der Revolution, sondern die Revolutionäre sind zum Beispiel die Ausgeflippten, die Randständigen der Gesellschaft. Und die haben in Büchern vorbereitet die Revolution der 68er-Bewegung. Mit den Dogmen Sex, und zwar freier Sex. Ja? Genau das Gegenteil von Zölibat. Ja? Aber auch nicht, was die Bibel sagt, die Ehe sei geehrt in allem, sondern völlig frei, man kann machen, was man will. Sex, Drogen, Rock'n'Roll, das bringt uns das Paradies. Nicht wahr? Die Jugend in den 1960er Jahren war enttäuscht über die Folgen wissenschaftlicher Entwicklung. Weltkrieg hat es gegeben, Chemiewaffen, Atombomben, Kalter Krieg, Vietnamkrieg, Umweltverschmutzung. Sie waren enttäuscht über den Rationalismus der Aufklärung. Ratio heißt Verstand. Ja? Und Immanuel Kant hat gesagt, wir müssen einfach nur der Ratio, dem Verstand folgen, dann finden wir die Wahrheit. Und das hat sich nicht erfüllt. Und da haben sie sich gesagt, wir suchen etwas anderes. Und genau in dieser Zeit kam die Rockmusik auf. Und zwar mit den Konzerten von den Beatles und den Rolling Stones damals. Wenn das unsere jungen Leute heute hören, denken sie, das ist ja lahme Musik. Aber wenn Sie wissen, wie das war für uns damals, das war eine neue Art von Musik und eine Ausdruckskraft, die genau diese Ideen tragen sollte. Und so entstand dadurch auch ein Interesse an Drogen, das durch Rockmusiker in ihren Texten propagiert wurde. Und dann östliche Religionen, Okkultismus, Esoterik. Und so entstand auch die New Age-Bewegung, diese okkulte Bewegung. Und man machte damals einen bewussten Bruch mit den herkömmlichen Werten. Man sagte, sexuelle Perversion, das ist erlaubt, das ist alles gut. Homosexualität ist auch gut. Und eigentlich sollte man Ehe und Familie auflösen. Das ist ein Modell von früher. Abtreibung muss man legalisieren, das ist das Recht der Frau. Und antiautoritär erziehen. Eben dieser Vater. Der Vater ist das Problem. Wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Er dachte auch, der Vater ist das Problem. Und das hat unsere Gesellschaft ganz verändert. Heute müssen wir zurückblicken auf Drogenproblem, ist heute unlösbar. Aber damals hat man uns gesagt, das bringt die Befreiung. Timothy Leary, ein Professor in Kalifornien, der hat erzählt, nehmt LSD. Dann kommt ihr von diesem engen, spießbürgerlichen Denken in eine ganz neue Welt. Heute ist das Drogenproblem unlösbar. Ein großer Teil der Ehen enden in Scheidung. Dann haben wir die Problematik der Patchwork-Familien. Diese Destabilisierung der Kinder. Die wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Gewaltzunahme. Ein verbreitetes Gefühl der Sinnlosigkeit bei Jugendlichen. Und wie schon gesagt, die Abtreibung wurde dann legalisiert. Als Folge dieser 68er-Bewegung, 1973 begann das, bis heute. Mehr als 1 Milliarde Kinder wurden getötet. Die WHO sagt pro Jahr, auch heute, jedes Jahr weltweit mehr als 40 Millionen Kinder. Und dann haben wir diese dramatische Zunahme der Sozialgeldbezüger. Da gibt es ja verschiedene Gründe. Aber bei vielen als Folge des modernen Lebensstils, der sie dann doch kaputt gemacht hat. Es war nicht Befreiung. Mit Depressionen, Postabortsyndrom, AIDS, Hepatitis B und C. Und nochmals, verbreitetes Gefühl der Sinnlosigkeit und Wertlosigkeit. Und heute, anstatt dass man sagen würde, das war alles falsch, das war ein Irrweg, damals diese 68er-Bewegung, man geht weiter. Und zwar hat man die Namen geändert. Jetzt spricht niemand mehr groß von Kommunismus, schon gar nicht. Auch nicht von Neomarxismus. Diese Worte werden ganz bewusst vermieden. Heute spricht man über Gender Mainstreaming. Bewusst ein Wort, das die meisten Leute nicht verstehen. Und das soll so sein. Man muss das nicht verstehen, weil man sonst merken könnte, was dahinter steckt und woher das kommt. Das ist die Weiterführung der 68er-Bewegung. Und das Ziel ist die völlige Zerstörung der biblischen sexuellen Moral und der Familie. Und darum will man das jetzt so früh in den Kindergarten reinbringen. Und will die Kinder sexualisieren. Und da muss man ganz klar sagen, das ist Ideologie. Und zwar jetzt auf die Spitze getrieben. Und da müssen wir aufstehen und sagen, das wollen wir nicht. Das akzeptieren wir nicht für unsere Kinder. Hinstehen, so wie Luther. Luther hat nicht eine Revolution gemacht und zum Sturz des Kaisers aufgerufen. Ja? Aber er hat gesagt, hier stehe ich, kann nicht anders. Und dann die Instrumente, um dieses Programm weiterzuführen, zu einem sozialistischen Paradies, ist die EU und die UNO. Die sind voll da am Werken. Und zwar wird die Freiheit der Religion, des Lebensrechts, der Erziehung, der elterlichen Erziehung und auch der freien Wissenschaft wird ausgehöhlt. Das kann man zeigen anhand der Gesetzgebungen in den letzten Jahren. So wird gearbeitet. Und die christlichen Werte werden kriminalisiert. Jetzt muss man aufpassen, wenn man eine Predigt hält in einer Kirche, in einer Gemeinde, wo man von der Bibel her sagt, Homosexualität ist nicht das, was Gott geplant hat für den Menschen. Aber es gibt auch da eine Lösung von der Bibel her, wer betroffen ist. Das darf man nicht mehr. Jetzt wird dahin gearbeitet, dass man sogar bestraft wird, wenn man jemandem, der wünscht, hier Hilfe zu bekommen und eine Veränderung zu erfahren, wenn man dem hilft. Das darf man nicht. Das kommt jetzt immer mehr. In Deutschland stärker als in der Schweiz. Und wir sehen da einen Totalitarismus im Gewand von Freiheit. Diese Ausdrücke werden eben gebraucht. Toleranz, Gerechtigkeit, Gleichheit, wichtiges Wort, Antidiskriminierung und Vielfalt. Aber gleichzeitig macht man eine Diskriminierung der Christen. Und da kann man dann sich nicht mehr auf Toleranz, auf Gerechtigkeit, auf Vielfalt berufen. Dort geht es nicht. Ja, wir enden mit dem Gleichnis. Nochmals. Er, Jesus Christus, sprach aber. Ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und daselbst vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Träbern, welche die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Das ist doch genau die Situation unserer Gesellschaft heute. Mit all diesen unlösbaren Problemen. Wir sind bei den Schweinetrögen angekommen. So weit vom Vater weg. Aber es gibt die Möglichkeit der Heimkehr. Vers 17. Als ihr aber zu sich selbst kam. Wie kann man das? Zum Beispiel muss man rausnehmen, ja? Zum Beispiel, ja? Das hindert einen, zu sich selbst zu kommen, ja? Also nur ein Beispiel, es gibt noch andere Sachen. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Keine Vorwürfe. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es gibt die Möglichkeit der Heimkehr. Aber Heimkehr bedeutet Umkehr. Hesekiel 33,10. Gott sagt: Also sprecht ihr und sagt: Unsere Übertretungen, Sünden, und unsere Sünden sind auf uns, und in denselben schwinden wir dahin. Wie könnten wir denn leben? Das ist die Frage unserer Gesellschaft. Oder sollte die Frage sein? Und dann kommt die göttliche Antwort: Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Denn warum wollt ihr sterben? Umkehr ist Heimkehr. Und wir müssen es genau machen wie Martin Luther. Realisieren: Ich kann vor Gott nichts aufweisen. Sei mir, dem Sünder, gnädig. Aber diese Gnade hat er erkannt und das hat sein Leben reich gemacht. Und so ist es auch für uns. Wir müssen auch ein Turmerlebnis haben. Also brauchen wir nicht extra einen Turm zu bauen. Aber wenn wir uns heute entscheiden: Ja, ich will zum Vater zurück. Ich bin so weit weg von ihm. So weit weg. Aber es gibt den Weg zurück. Heute ist es noch möglich. Und die Bibel sagt: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Vielen Dank. Der Chor singt noch ein Lied. Und zwar die erste Strophe: Wie hoch war die Schuld, die zu zahlen? Und mittellos stand ich davor, bis endlich die Botschaft von Jesus dem Bürgen erreichte mein Ohr. Er hat gezahlt, was ich nicht zahlen konnte. Er hat getan, was mir unmöglich war. Er brachte mich zu Gott, dem Vater. Er starb für mich auf Golgatha.